und so ist doch Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 4 bis 8 lese. Das ist jetzt noch der direkte Einleitung, der zweite Teil der Einleitung. Und ich will nachher nochmal was zur gesamten Offenbarung sagen, dass einfach für uns transparenter wird, dass wir immer wissen, warum jetzt diese Einleitung, warum jetzt dieser ganze Aufbau. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten. Und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und der uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war, der kommt, der Allmächtige. Ich möchte nochmal was zur Offenbarung sagen. Der erste Satz in der Offenbarung lautet, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen. Das heißt, dieses Buch, das möchte ich nochmals betonen, ist nicht, wie man immer wieder sagt, nur eine Endzeitdarstellung, sondern dieses Buch ist in erster Linie eine Offenbarung, das heißt, wörtlich ist ein Wort für Hüllenhinwegnahme, wie man ein Denkmal hat, das zudeckt ist oder ein Kunstwerk und man zieht die Hülle weg und plötzlich siehst du es klar. Das heißt, die Hauptaufgabe der Offenbarung ist von Gott her, seinen Sohn Jesus Christus zu offenbaren. Das heißt, in diesem Buch soll zuerst der Herr Jesus wirklich deutlich und klar gemacht werden. Dass dann parallel dazu diese Offenbarung uns außerdem die gesamte Endzeitabläufe zeigt, ist was Zweites. Das nehmen wir dankbar mit, dass Gott uns das zusätzlich gibt. Ich denke, darum ist auch wichtig, dass die Offenbarung sofort anfängt und erklärt, um was es geht. Es geht praktisch in Vers 2 um das, was der Johannes bekommen hat. Er hat ja drei Dinge gehabt. Das Wort Gottes, das Zeugnis Jesu Christi und das, was er gesehen hat. Das heißt, es geht um drei Dinge. Einmal, was er gesehen hat, das sind sowohl Zukunftsdinge. Er hat der vierte Weltkrieg gesehen. Er hat der Antichristen gesehen, er hat der falsche Prophet gesehen, er hat alles gesehen, er hat die sichtbare Wiederkunft Jesu gesehen. Er hat aber vor allem, und das kommt in Kapitel 1, er hat vor allem der Herr Jesus selber gesehen, als Verherrlichten, und er hat die Gemeinde als Ganzes gesehen, diese Sendschreiber, Kapitel 2 und 3. Das heißt, er hat ungeheuer viele geistliche Dinge gesehen. Und jetzt sagt die Bibel, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Es ist interessant, dass das Wort Gottes, da steht praktisch der Logos Gottes im Griechischen, das ist genau das gleiche Wort wie im Johannesevangelium Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos, man sieht ja, dort ist der Herr Jesus. Also wenn man es genau nimmt, hat er zweimal der Herr Jesus bezeugt. Einmal das Zeugnis, was er als Auge- und Ohrenzeuge, als Apostel gesehen hat, und das zweite, was er in der Bibel gesehen hat. Also hier ist ein vollkommenes Zeugnis über den Herr Jesus. Ich möchte nochmal wiederholen, in Kapitel 1 ist die Vorstellung Jesu, da wird der Herr Jesus als der Auferstandene gezeigt. Und das ist ganz wichtig, man sieht nämlich, dass der Herr Jesus jetzt nicht mehr so ist, wie wir ihn uns vorstellen, sondern dass er auferstanden ist und selbst der Jünger, der seiner Brust lag, der an der Brust Jesu lag, bricht zusammen, wenn er der Auferstandene sieht. Das zweite ist Kapitel 2 und 3, die große, ja, ich sag's einmal, Bußkapitel. Man sagt ja, das Tor der Buße, wo man den Schaden der gesamten Gemeinde sieht. Und wo man sieht, das ist für uns auch wichtig, was will der Herr Jesus von der Gemeinde? Das heißt, wie sieht er eine Gemeinde? Wie sieht er eine Ortsgemeinde? Was will er? Also er will die Gemeinde vorbereiten durch dieses Buch, dass sie das, was ihnen in der Endzeit begegnet, verarbeiten können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der Auferstandene will der Gemeinde zeigen, was sie tun muss, dass sie durchkommt in der Endzeit ohne Schaden. Dann in Kapitel 4 und 5 haben wir plötzlich etwas, was in der Offenbarung eine große Rolle spielt. Es ist ja so, in der Offenbarung hast du Szene auf der Erde und hast du immer wieder Szene im Himmel. Und dann in 4 und 5 hast du Szene im Himmel, wo man sieht, wie Anbetung im Himmel passiert. Dort sieht man ganz genau, was im Himmel wichtig ist. Und im Zentrum dieser ganzen Anbetung ist Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus als geschlachtetes Lamm. Das heißt, das Opfer Jesu Christi, das ist es, um das sich letztendlich auch im Himmel alles drehen wird. Und dann ab 6 beginnt das, was wir ja von der Offenbarung erwarten. Da galoppieren die vier apokalyptischen Reiter. Das heißt, die Verführung, der Krieg, die Folge des Krieges, Hunger und Tod. Das heißt, da sieht man jetzt, wie die apokalyptischen Reiter, wie sie geht. Dann was ganz Wichtiges bei der ganzen Sache, und zwar, wir sehen dann die sieben Siegelgerichte und wie das letzte Siegel gar kein eigenes Gericht ist, sondern in Wirklichkeit die sieben Posaunen. Jetzt sieht man chronologisch, wie hintereinander diese Gerichte geschaltet werden und wie mittendrin in diesen Posaunengerichten der dritte Weltkrieg beginnt. Und jetzt wissen wir mal, wo wir rechnen müssen, wo ein dritter Weltkrieg eventuell beginnt, nämlich Euphrat und Tigris, das heißt im Nahen Osten. Und was er hier weiter zeigt, das ist dann entscheidend. Er zeigt dann bei Kapitel 10, 11, 12 die heilsgeschichtlich entscheidende Situation für die Gemeinde Jesu, nämlich das Umfeld der Entrückung der Gemeinde. Und wir haben den 12 ein perfekter heilsgeschichtlicher Abriss. Und dann sieht man, wie der Teufel den Himmel verlassen muss, auf die Erde kommt, personifiziert. Und dann bricht ab 13 die Verfolgung über Israel los. Dann bricht praktisch alles über Israel herein. Dann zwischelt wieder Szene im Himmel, wo man die Gemeinde sieht. Jetzt sieht man die Gemeinde im Himmel. Jetzt sieht man aber, dass hier jetzt Menschen wie im Alten Testament noch zum Glauben kommen. Und dass dann die mit größte Verfolgung wahrscheinlich, die es jemals gegeben hat, über die Erde geht. Und dann sieht man, wie Gott zulässt, dass eben dieses antichristliche Reich aufgebaut wird, wie der Antichrist kommt, wie der 10-Staatenbund da ist, wie das Tier die Wunde kriegt, wie sich's wieder erholt. Man sieht dann ganz genau, wie der falsche Prophet auftritt, wie man das Mahlzeichen des Tieres bekommt, wie die Zahlungssysteme abgeriegelt werden. Man sieht, wie die Hure Babylon hervorkommt als die große Verführerin, wie das Tier die Hure zerstört. Also man sieht ja die ganze Endzeitabläufe bis hin zu den Zornschalengerichten, wo Gott dann im Zorn zu der Menschheit redet und sie straft. Und dann die ganze Welt, bei Harmageddon steht im Joel 4, alle Völker, die militärische, ich sag mal, Truppe zusammenzieht, und dort wird wahrscheinlich die größte Schlacht der Menschheit geschehen, die Schlacht vor Harmageddon, wo dann Millionen von Menschen sterben müssen, und dann kommt in Jerusalem auf der Ölberg die sichtbare Wiederkunft. Wir sehen dann das tausendjährige Reich. Wir sehen dann das Gericht vom großen weißen Thron, wo niemand mehr gerettet werden kann. Es ist nur noch ein Gericht zur Beurteilung. Wir sehen dann, wie die Ewigkeit heranbricht, wie der neue Himmel, das neue Jerusalem, die neue Erde und die Hölle dann da sind. Und ich denke einfach, da haben wir einen Blick für das, was vor Gott her wichtig ist. Wir haben ja gelesen im Anfang von dem Buch, dass Gott sagt, glückselig wäre das, was hier geschrieben steht, bewahrt. Und wir haben hier den Gesamtabriss der gesamten Offenbarung. Und zwar der Offenbarung Gottes in seinem Sohn bis hin zum, ich sag's einmal, zum vollkommenen Sieg am Schluss. Gut. Unterm Strich, wenn man das betrachtet, dann müssen wir unsere Blickwinkel auf zwei Dinge richten. Das ist ganz wichtig. Einmal auf die Person Jesu Christi, das ist das Hauptziel, der Jesus zu offenbaren. Das zweite Mal auf die Endzeitabläufe, aber mit einem Blickwinkel, nicht die Neugierde, was passiert, sondern was will uns der Herr sagen, was kommt auf uns zu, dass wir überleben. Also der Aspekt, was soll die Gemeinde innerlich, geistlich, was soll sie tun? Und von dem Hintergrund natürlich jetzt auch die Einleitung, dieser Prolog, dieser Vorspann, der wiederum ganz massiv darauf hinweist, um was es geht. Und jetzt beginnt unser heutiger Text in Vers 4, wo es heißt, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Asia war eine Provinz, man könnte es vereinfacht ausdrücken, die heutige Türkei. Dort sind diese Sendschreibergemeinden. Sieben ist in der Regel aus dem jüdisch-aramäischen Hintergrund eine Vollzahl, ist auch in der Bibel eine Vollzahl, der siebenfache Gottesgeist werden wir sehen. Wir haben die sieben Gemeinden, Wir haben einfach auch im Hesekiel-Tempel immer wieder die 7 als Vollzahl. Das heißt, man kann davon ausgehen, und die Ausleger gehen davon aus, dass hier nicht nur, also ausdrücklich nicht nur die 7 Gemeinden gemeint sind in Asien, die waren natürlich direkt gemeint zu der damaligen Zeit, dass aber in Wirklichkeit die gesamte Gemeinde Jesu gemeint ist. Und man geht davon aus, dass diese 7 Sendschreiber die 7 Epochen der Kirchengeschichte darstellen. Wir werden das studieren. Wir werden immer sehen, wo man genau sieht, kirchengeschichtlich, das war von 100 bis 300, von 300 bis 900, von 900 bis 1500, von 1500 bis 1700, wo man genau sieht, wie die Epoche der Kirchengeschichte dargestellt sind. Das werden wir also minutiös studieren, so gut will. Dann sagt er, und jetzt kommt gleich das Entscheidende, was? Was will Gott uns sagen? Nachdem er sagte, dem Buch geht es ums Wort Gottes, um den Herr Jesus, um sein Zeugnis und um die Endzeitabläufe. Das sagt er ja im Prolog, im direkten Vorspann. Und jetzt kommen wir in die Einleitung. Und jetzt sagt er, den 7 Gemeinden, das sind also wir auch betroffen, die Vollzahl. Das heißt, den Gemeinden schreibe, und jetzt kommt das Entscheidende. Wie an den Briefen des Paulus zeigt Gott sofort, um was es eigentlich geht. Und das sind die zwei Dinge, die wir unbedingt bewahren müssen, wenn wir durchkommen wollen in der Endzeit. Um die zwei geht der Kampf. Und zwar, er sagt hier, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und das sind die zwei Dinge, um die es Gott letztendlich geht. Gnade und Friede. Dass wir in der Gnade stehen und dass wir letztendlich Friede von Gott haben durchs Blut Jesu Christi. Das müssen wir bewahren in der Endzeit. Die Endzeit ist darauf angelegt, dass sie das zerstört. Daniel 7,25 sagt, er wird die Heiligen des Höchsten zermürben. Er wird sie weich machen. Er wird sie langsam aufreiben. Da Jesus sagt, es würde niemand gerettet werden, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde. Das ist eine schreckliche Zeit, wo wir leben. Und das Ziel des Teufels ist, Gnade und Friede zu zerstören. Das heißt, er will mich in den Zustand bringen als Gläubiger, dass ich bei Gott nicht in Gnade bin. Das heißt, dass ich in einem Zustand bin, wo Gott mir nicht helfen kann, wo ich nämlich in der Sünde lebe. Und er will mich dazu bringen, dass ich der Friede Gottes verliere, dann Ersatzbefriedigungen suche und dann diesem teuflischen Spiel, das sich heute draußen abspielt, zum Opfer falle. Das ist Ziel. Und um uns vor dem zu warnen, zeigt Gott, bevor er uns die Endzeitabläufe zeigt, zeigt uns zuerst schon mal hinter die Kulissen einen Blick, um was überhaupt geht. Und er sagt hier, letztendlich, Gnade vom lebendigen Gott. Jetzt müssen wir Epheser 2 dazu lesen, das ist eine wichtige Stelle. Für ich eigentlich bloß Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Da betont die Bibel nochmals, du bist gerettet aus Gnade. Das heißt, es war ein Gnadegeschenk. Gott hat es uns geschenkt, die Erlösung. Und das ist schon mal der entscheidende Punkt. Diese ganze Schreibe, auch die Offenbarung, auch die ganzen Briefe, gelten nur denen Menschen, die das erlebt haben, die wiedergeboren sind, die Gotteskinder sind. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Wenn jemand Gottes Kind ist, aus Gnaden, er ist gerettet, er hat das ewige Leben als Geschenk bekommen, dann kommt der zweite Schritt und der ist genauso wichtig. Johannes 1,16. Und darum ist es hier im Paulus so wichtig, dass Gnade da ist, dass nämlich das passiert. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Das ist ein Wort, das kann ich übersetzen mit empfangen oder genommen. Gnade um Gnade. Eigentlich heißt es beides. Das heißt, er hat es uns sowohl gegeben und wir haben es angenommen. Das heißt, Gnade um Gnade. Ein dauernder Akt der Gnade. Und das will hier auch letztendlich der Schreiber von der Offenbarung der Johannes. Dass wir in der Gnade stehen. Einmal gerettet sind aus Gnade, Gottes Kinder, und dass wir dann aus der Gnade Gottes die Fülle Jesu Christi erleben dürfen, Tag für Tag. Nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt, so wie wir es benötigen. Das ist das Ziel. Und wenn man dann den Schluss vor Offenbarung reinguckt, Offenbarung 22, 21, dann sieht man wiederum, der Schluss, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir haben ja gesehen, der Römerbrief beginnt mit dem Glaubensgehorsam, hört mit dem Glaubensgehorsam auf. Die Offenbarung beginnt mit der Gnade und hört mit der Gnade auf. Das heißt für uns, wir können aus eigener Kraft, kommen wir nicht durch. Wir brauchen Gnade. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Hier, der Johannes betont es. Dann, wenn man das Zweite sieht, er sagt dann, außer der Gnade, und ich will nochmal betonen, wir brauchen jeden Tag Gnade. Wir sind darauf angewiesen, aus der Fülle Jesu zu nehmen und immer wieder zu nehmen und zu empfangen. Und das müssen wir uns erhalten, vor allem wenn es in der Endzeit immer schlimmer wird. Man neigt ja dazu als Mensch in der Verzweiflung, wenn immer alles verrückter wird und wenn es für einen persönlich sehr hart wird, dass man dann das Nehmen der Gnade aufgibt. In der Verzweiflung. Ich kenne das, habe ich auch schon gemacht. Und vor dem will er uns bewahren. Er sagt, egal was hier auf der Erde passiert, Martyrium, Krieg, Elend, vielleicht auch gleißender Wohlstand, der uns verblendet, da kann alles passieren. Er sagt, aber eins ist wichtig, du musst dafür sorgen als Gläubiger, dass du Gnade hast, dass du jeden Tag nimmst, dass du nie aufhörst zu nehmen. Und zum Zweiten, dass dadurch der Friede Gottes in deinem Herzen ist. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Drum dieser, ich sage mal, der zweite Prolog, der zweite Vorspann. Ich denke einfach, das spielt eine riesige Rolle für uns Gläubige. Und zwar Jesaja 48, 22. Die Stelle, die sollten wir kennen. Weil hier ist ein Prinzip. Die Bibel sagt uns ganz nüchtern, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Und je weiter die Endzeitgerichte kommen, je friedloser wird diese Welt werden. Und je friedloser ein Mensch ist, je teuflischer geht es zu. Ich habe jetzt wieder gelesen im Osten, in Kroatien, ist jetzt eine große Versammlung, da treffen sich 3000 Satansanbeter aus USA, aus Europa und aus Kroatien. Das heißt, es wird immer teuflischer werden. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und der Friede wird von dieser Erde genommen sein. Es wird nur noch an einer Stelle letztendlich Friede geben, wirklicher Frieden. Friede wie ein Wasserstrom, sagt die Bibel, in den Herzen der Gläubigen. Und das müssen wir bewahren. Wir dürfen nicht glauben, dass wir irgendwo zur Ruhe kommen in dieser Welt, dass wir hier Friede kriegen, ist vorbei. Sondern im Herzen muss der Friede sein, und um das geht es hier letztendlich. In Apostelgeschichte 10, 36, ich will nochmal ein paar Eckpfeiler aufzeigen, weil das ist mir wichtig, dass das klar ist, dass die Offenbarung hauptsächlich um mein Herz geht, bei der Sache als Gläubiger. Ich muss als Gläubiger mir bewusst sein, es geht um mein Herz. Und wenn ein Gläubiger weiß, dass es um sein Herz geht, dann kämpft er anders. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist es relativ egal, wenn die Entrückung ist, aber etwas ist mir nicht egal, wie ich zu der Sache stehe. Ob die Entrückung ein bisschen vorher, ein bisschen hinterher, ist mir egal. Aber die Frage ist, wie stehe ich dazu? Das heißt, wie komme ich da durch? Wisst ihr, das geht's. Offenbarung 10, 36, nochmals die erste Predigt an die Heiden. Die erste Predigt an Heiden. Das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ, durch Jesus Christus. Also er sagt hier die Heiden, auch Israel, auch an sie lautete die erste Botschaft, Friede. Und ich denke, jeder, der die Bibel kennt, Römer 5, 1, das berühmte Kapitel über den Friede Gottes, er sagt hier ganz klar, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist dieses Grundprinzip, durch den Herr Jesus, Friede mit Gott dem Vater, jetzt ist Friede da. Die Erlösung, er der Mittler hat durch sein Blut diesen Friede geschafft und darum sagt er in Epheser 2, 13, der Paulus, und zwar das ist eine Zentralstelle für das, nun aber in Christus Jesus seid ihr, die einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, wir haben Friede mit Gott. Und den will der Herr Jesus, dass wir bewahren. Der will, dass wir die Gnade bewahren, dass wir nehmen und dass der Friede da bleibt. Das ist entscheidend. Das heißt, die dauernde Reinigung durch Jesu Blut, das ist hier gefordert. Kolosser 1, 20, nochmal zur Bestätigung. Ihr habt ja sicher gemerkt, dass der Epheser und der Kolosserbrief fast Duplikate sind. Die sind ja fast identisch, wenn man die ethische Stelle ein bisschen abzieht. Aber für die Grundaussage ist fast genau das Gleiche. Und durch ihn alles mit sich selber zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Das heißt, Gott selber, der Vater, ist hingegangen und hat durch das Blut seines Sohnes mit uns Friede gemacht. In dem Moment, wie der Herr Jesus als Sohn Gottes von seinem eigenen Vater hingerichtet wurde, am Kreuz von Golgatha, er hat es zugelassen, er hat ihn zur Hinrichtung preisgegeben. Er hat ihn nicht getötet, aber er hat ihn preisgegeben für die Hinrichtung. Er hat es zugelassen. Wo der Jesus schreit, wenn es anders ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Aber es war der Wille Gottes, dass er stirbt. Gott hat ihn preisgegeben als Opfer. Und in dem Moment hat Gott mit uns Friede gemacht. Und ich möchte nochmal das Jesaja dazu lesen, Jesaja 26, das ist auch ein ganz wichtiges Kapitel, die ersten 4 Verse. Zu jener Zeit wird man dieses Lied im Lande Juda singen. Wir haben eine feste Stadt, Heil oder Rettung setzt er zu Mauern und zur Schutzwehr, tut die Tore auf, dass hineingehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertrauet auf den Herrn immer da, ja auf Gott, den Herrn, den Fels der Ewigkeiten. Das heißt, es ist das Ziel Gottes, dass dieser Friede bewahrt wird. Und die Offenbarung ist dazu geschrieben, dass wir lernen, wie man mittendrin in so einer furchtbaren Zeit wie der Endzeit diesen Friede bewahrt. Am Schluss vom 2. Thessalonicher Brief, das ist der erste Brief im Neuen Testament, von der Zeitfolge her. Das ist der Brief der Entrückung. Wahrscheinlich der Brief, wo die Verführung, also in Thessalonicher 1 und 2 hast du die gesamte Endzeit. Du hast die Entrückung, du hast den Abfall, du hast den Antichrist, du hast alles. Also ist die kleine Offenbarung, die 2 Thessalonicher Briefe, müssen wir lesen. Ist genau das, was die Offenbarung beschreibt, in Kurzform. Und da sagt er am Schluss in 2. Thessalonicher 3, 16, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Also der gleiche Gedanke. Der Schluss der kleinen Offenbarung sagt, der Friede alle Zeit. Der Schluss der großen Offenbarung sagt, die Gnade alle Zeit. Zusammen hast du wieder diese Botschaft, Gnade und Friede von Gott. Das ist das, was der Herr erzeugen will in unseren Herzen. Und das geht's. Gut. Wenn man weitergeht, das ist jetzt hochinteressant. Und zwar, es wird hier beschrieben, zuerst Gott der Vater. Und zwar, jetzt wird Gott der Vater beschrieben, wie er sonst gar nirgends beschrieben wird. Er wird hier beschrieben, der ist, der war und der kommt. Mal so auf der Jesus durch, das stimmt auch, und der Jesus kommt im nächsten Vers. Und von dem treuen Zeuge von mir Jesus, und dann kommt der Heilige Geist, der siebenfache Gottesgeist, aber ist der Vater gemeint. Der ist, der war und der kommt. Was jetzt interessant ist, das steht im Deutschen so, man drückt es auch im Deutschen so aus. Aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, dann steht da ein bisschen was anderes. Und zwar, es ist etwas, das man im Deutschen gar nicht ausdrücken kann. Wir haben hier keine Worte dafür. Und zwar, eigentlich heißt es, von dem, der Seiende ist. Das ist eine Partizipkonstruktion. Das heißt nicht, der ist, sondern der Seiende ist. Da muss man sofort denken, wenn man ein bisschen sich in Grammatik auskennt und in Wortwurzeln, muss man sagen, der Seiende, ich bin, der ich bin. Das heißt, es ist eine Umschreibung von dem, ich bin, der ich bin. Wo der Herr Jesus wieder sagt, ich bin die Offenbarung Gottes des Vaters. Ich bin auch der Gott des Alten Testamentes. Wo er sagt, ich bin dieser, das griechische Wort heißt Ego Eimi, ich bin. Und da sieht man, von dem, der Seiende ist, und jetzt kommt das Interessante, der war, steht dann bloß im Imperfekt. Also da steht nichts mehr mit der Konstruktion. Da steht bloß, der war. Also wörtlich, von dem, der Seiende ist, und dem, der war, und jetzt kommt wieder was Interessantes. Und der Kommende ist. Da steht wieder die gleiche Zeitform. Das heißt, der Seiende und der Kommende, der gleichzeitig aber war. Das heißt, du hast zwei dynamische Prozesse, die Gott ausführt, und einen statischen, einen festen. Du hast praktisch der Seiende, der die ganze Zeit ohne Anfang, ohne Ende war. Sowohl der Sohn als auch der Vater. Allerdings der Sohn aus dem Vater geboren. Das ist ja dieses Geheimnis der Gottessohnschaft. Und die ganze Zeit ein Prozess der ewig Seiende, allein geoffenbarte Herr Jesus. Und dann der ich sag's mal, dauernd Kommende, das der dauernde, sich uns Zuwendende, der Adam nachläuft und sagt, Adam, wo bist du? Und dazwischen, der war, der Unveränderliche, der sich nie verändert, der immer der Gleiche ist. Der immer das gleiche Gesetz hat, immer die gleiche Erlösung, immer der Gleiche ist, immer der heilige, gerechte Gott. Also hast du die ganze, ich sage mal, Palette dessen, was Gott letztendlich darstellt. Aber was mir jetzt wichtig ist, im 2. Mose 3, Vers 14, das ist die Zentralstelle, wo Gott sich wirklich namentlich offenbart. Dort heißt es, als Mose die Kinder Israel ausführen soll, als Gott sich offenbart, dass die Ägypter wissen, mit wem sie es zu tun haben, dort sagt er, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und hier steht das Wort im Griechischen Ego Eimi, in der griechischen Übersetzung. Das heißt wieder das Gleiche. Und jetzt sieht man, wie der Herr Jesus plötzlich hingeht, sowohl in der Offenbarung, als auch, beziehungsweise ist eigentlich anders, im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus, das war ich im Alten Testament. Und in Offenbarung siehst, dass der Vater, du siehst diese untrennbare, sage ich mal, enge Verbindung zwischen Vater und Sohn und dass sich der Vater nur durch den Sohn offenbart. Das muss uns klar sein, da wird es in der Endzeit drum gehen. Der Wilhelm Busch hat immer gesagt, er hat es sehr darb ausgedrückt, die Wirklichkeit oder biblische Aussage gemacht. Er hat immer zu den Leuten gesagt, ihr wisst von Gott gar nichts. Und bevor der Herr Jesus nicht kam, habt ihr von Gott gar nichts gewusst. Das ist Johannes 1, Vers 14 bis 18, was heißt, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters war, hat ihn uns praktisch offenbart. Wir wussten vorher wirklich nichts. Wir haben von Gott nichts gewusst, sondern der Jesus offenbart ihn. Und das ist das, was man hier sieht. Und zwar in Offenbarung 8, 12 heißt es, wieder dieses Ego Eimi, das heißt, ich bin das Licht der Welt. Dann Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Und ganz wichtig, Johannes 8, 58, ehe Abraham ward, bin ich. Das muss man sich einfach vorstellen. Wir hatten ja ganz falsche Vorstellung. Und zwar, du denkst, im Alten Testament ist Gott der Vater aufgetreten und im Neuen Testament tritt der Herr Jesus auf. Aber der Herr Jesus sagt dir ganz klar, ich bin letztendlich, bin der Ich Bin des Alten Testamentes. Immer wenn Gott sich geoffenbart hat, auch im Alten Testament, war es nicht der Vater, der im unzugänglichen Licht wohnt, war es immer ich. Das heißt, Gott hat sich auch im Alten Testament nur durch den Sohn in Wirklichkeit geoffenbart. Ist ungeheuer. Also man sieht hier die ganze Konzentration, wo der ewig Seiende sich durch sein Sohn offenbart. Also ist ein ungeheurer Gedanke. Wir wissen von Gott wirklich nichts. Und damit, wenn man Jesus sieht, sagt er, dann seht ihr den Vater. Dann siehst du ganz genau. Das heißt, er ist die perfekte Offenbarung. Das will er hier auch zum Ausdruck bringen. Aber was für mich wichtig ist, zwei dynamische Prozesse. Der Seiende, der Kommende und dazwischen statisch der War. Das heißt, der Unabänderliche, der immer gleich ist und trotzdem der dauernde sein Dasein, der Schöpfer ist, der dauernde sein Dasein, der dynamisch ist, der kein Anfang, kein Ende hat und der kommt, der nicht nur kommt, der irgendwann dann kommt einmal der Vater zu uns auch. Wenn wir uns nämlich die Tränen abwischen im Himmel, dann spätestens, aber bevor der Vater kommt, wie immer, es geht alles vom Vater durch den Sohn, schickt er den Sohn. Und der Sohn wird als erster die Erde wieder betreten. Im Auferstehen ist ein Herrlichkeitsleib, wird in Jerusalem herrschen und dann führt er uns endgültig zum Vater. Ich glaube nicht, ich kann mit streiten, ich glaube nicht, dass man nach der Entrückung der Vater sieht. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wir werden Jesus sehen. Wir werden zum Preisgericht gehen nach der Entrückung. Dann werden wir noch einmal nach Jerusalem gehen. Ich glaube nicht, dass wenn man den Vater gesehen hat, dass man dann die Menschen nochmal sehen will. Das glaube ich nicht. Von daher, ich denke einfach, ein sauberer Schnitt. Wenn wir dann fertig sind mit dieser Welt, wenn der Teufel in der Hölle ist, wenn das Endgericht geschehen ist, wenn diese Erde vernichtet und aufgelöst wird, wenn der neue Himmel da ist, die neue Erde, das neue Jerusalem, dann werden wir den Vater sehen. Und wiederum wird im Zentrum dessen, wo man den Vater anbetet, der Tempel wird wiederum das Lamm sein. Also ich muss nochmal sagen, es gibt für uns immer nur einen Mittler, immer nur einen Zugang zu Gott, dem Vater, das ist der Sohn. Das muss uns einfach klar sein. Das ist perfekt. Und hier in dem Text ist es nochmal ganz klar, und zwar erklärt es, und das ist diese gewaltige Offenbarung Gottes, der allgegenwärtige, allmächtige Gott. Und wenn man jetzt sieht, und zwar, der ist, der war, der kommt, und dann kommen die sieben Geister, und dann kommt der Herr Jesus. Wieder typisch, Gott der Vater durch den Geist offenbart der Sohn. Ist immer der gleiche Ablauf. Immer das Gleiche. So schauen wir im 1. Mose 1. Es kommt daher, dass Gott gefallen hat, dass alles von ihm, durch ihn und zu ihm ist. Das heißt, Gott der Vater praktisch als Auftraggeber macht alles, von der Schöpfung bis zur Erlösung. Ich sage es mal, bis zu der Neuschöpfung dieser Welt durch den Sohn. Das ist schon mal ganz entscheidend. Und von daher, von dem Hintergrund her, kann man gar nicht christozentrisch genug sein. Man kann überhaupt nicht christozentrisch genug sein, weil Gottes Gefallen hat, in diesem Zeitalter, in diesem Heilsabschnitt, alles durch den Sohn zu tun. Und man sieht die Offenbarung 1, 4, der allgegenwärtige Gott, und dann kommt so Triologie in Offenbarung 1, 8, ich greife mal vor, ich bin das Alpha und das Omega, das ist ganz einfach. Das Alpha und der Omega, A und O haben wir bei uns gesagt, weil der Omega wie ein O aussieht, aber Alpha und Omega ist der erste und der letzte Buchstabe des Alphabets. Und der müsste da nicht an das Wort Gottes denken, an der Jesus. Anfang und Ende, das heißt, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes, er ist der, durch den alles kam. Und er wird das Ende sein. Das heißt, alles ist letztendlich aufgrund von ihm hier, vom Vater her, installiert worden und wird am Schluss mit ihm enden. Es dreht sich alles um den Herr Jesus, 100%. Und er schaut A und O, das Anfang und das Ende, das heißt letztendlich auch das Wort, das geschrieben ist. Es dreht sich alles um das. Vielleicht wird jetzt auch klar, was das für eine fast lästerliche Redewendung ist, wenn man in der Welt sagt, ah, das ist A und O, dass du zum Beispiel gesund bleibst und so. Also muss man nüchtern sein, das ist der Ausdruck, den Gott in seinem Wort benutzt für den Sohn. Und dann Offenbarung 4, 8, ich greife es jetzt einfach mal schnell vor, da kommt wieder heilig, 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 der dreimal heilige Gott. Wiederum, Herr Gott Allmächtiger, der ist, der war, der kommt. Also diese ganze Attribute zielen immer aufs Gleiche, der ewig Seiende, der ewig Kommende und der trotzdem die ganze Zeit statisch da ist, allmächtig, allgegenwärtig, unveränderbar, der Herr ist, der Gott ist, der allmächtig ist. Also da sieht man die Proklamation der Allmacht Gottes. Warum macht es Gott zu Beginn von so einem Kapitel? Und immer wieder schiebt er sein. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wir Gläubige würden irre werden, wenn wir sehen, was hier in der Welt abläuft. Ihr habt gelesen heute in der Zeitung, Holland hat die Euthanasie freigegeben. Das heißt, es wird oft, ich habe immer gesagt, wer Kinder tötet, tötet auch Alte. Ist gar keine Frage. Wer Kinder tötet, tötet Alte. Wenn du die Abtreibung freigibst, dann geht es auch an die andere. Unmoral und Okkultismus sind siamesische Zwillinge. Ist keine Frage. Pornografie und Okkultismus geht Hand in Hand. Das heißt, wenn das eine kommt, kommt das andere auch. Das heißt, wir haben in dieser Welt eine totale Schwemme. Und wenn du das alles siehst, dann würdest du als Gläubiger verzweifeln, wenn du nicht wüsstest, es ist ein ewig seiender Gott, der die ganze Zeit handelt. Der die ganze Zeit kommt, der im Kommen ist, der uns entgegenkommt, der seinen Sohn schickt, der die ganze Zeit unabänderlich ist, der alles im Griff hat, alles kontrolliert. Das müssen wir wissen, sonst hättest du auch keine Zukunft. Sonst würdest du Fatalist werden, würdest dich daheim einschließen und nur noch, sagen wir, dich zurückziehen. Ist auch falsch. Du kannst normal leben, weil Gott alles im Griff hat als Gläubiger. Nur hat es Konsequenzen, wenn man das weiß, wie man lebt in dieser Welt. Das ist keine Frage. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und was mir auch nochmal wichtig ist, diese Formel, Herr Gott Allmächtiger, der ist, der war und der kommt, kommt nochmal in Offenbarung 11, 17, wo die Entrückung ist. Ist auch typisch. Also dort taucht es nochmals auf. Und ich muss einfach sehen, das ist wie so ein Schlusspunkt. Wir danken dir, Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist, der du warst und der du gekommen oder der du kommst. Manche Lesarten fällt es kommen. Auf jeden Fall ist der Schlusspunkt. Diese Formel taucht dann nicht mehr auf. Weil für uns Gläubige ist er nämlich dann gekommen, der Herr Jesus. Das ist das letzte Mal, dass er diesen Schlusspunkt setzt. Ab dem Punkt kommt die Formel nicht mehr. Ist auch interessant. Das heißt, da ist er gekommen. Ein weiterer Beweis, dass hier die Entrückung sein muss. Das werden wir sehen, so Gott will, können wir studieren. Also mir ist nochmals wichtig, es geht hier letztendlich um diese Dinge, dass ein allmächtiger Gott alles im Griff hat und dass dieser allmächtige Gott uns aufs Zentrum hinweist, dass wir uns um seinen Sohn drehen müssen. Und dass wir, wenn wir die richtige Haltung einnehmen, dass wir Gnade um Gnade von Jesus nehmen aus seiner Fülle, dass wir uns dafür sorgen, dass wirklich der Friede Gottes in unserem Herzen ist. Die dauernde Reinigung durch Jesu Blut, dann sind wir bereit für diese Umsetzung. Und um uns geht Gott im tiefsten Grunde um uns. Und jetzt zeigt das Nächste, und das ist was, wo allgemein nicht so bekannt ist, er zeigt den siebenfachen Gottesgeist. Es heißt hier, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das heißt, einmal kommt Gott, der Allmächtige. Also nochmal, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, der ewig Seiende, der Unabänderliche. Und dann siehst du die sieben Geister Gottes. Sieben, sicher symbolisch gemeint. Allerdings, die sieben Geister werden namentlich sogar genannt. In Jesaja 11,1. Aber mir ist jetzt einfach einmal wichtig, der siebenfache Gottesgeist, dass man dem nachspüren, dass wir auch sehen, um was es da geht. Warum Gott es ausgerechnet in der Offenbarung nennt. Das ist ja nichts Alltägliches, dass Gott es so nennt. Also er zeigt uns seine ewige Gegenwart und seine Handlungsweise und er zeigt uns diesen siebenfachen Gottesgeist, also sein Geist, wie der reagiert. Jetzt kommt mal ganz entscheidende Tatsache, Johannes 4,24. Gott ist Geist. Wenn das stimmt, was die Spezialisten sagen, dann ist Folgendes. Dann ist im Griechischen so, wenn das Ist fehlt, dann bezieht sich's aufs Wesen. Wenn das Ist drinsteht, dann ist praktisch gemeint, er ist wie. Und zum Beispiel sagt die Bibel, Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Es gibt nur eine Stelle, wo das Ist fehlt, und das ist hier Geist. Das heißt, dieses wirkliche Wesen Gottes ist Geist, dass er Geist ist. Hier steht im Griechischen bloß, wenn ich es richtig weiß, Pneumatheos, ist gar nichts. Also Geist Gott. Nur die zwei Wörter, ohne irgendwas dazwischen. Geist Gott. Und sonst bei einem anderen steht noch Estin oder so, irgendwie etwas, wo er zeigt, er ist es. Das heißt, Gott ist Geist und er sucht dann Beter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist also mein ganz entscheidender Punkt. Gott selber ist Geist. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir was ganz Interessantes. Ihr wisst ja alle, dass sich der Herr Jesus zur Rechte Gottes gesetzt hat. Jetzt haben wir alle eine Vorstellung. Die Vorstellung, die haben wir kindlich. Wir stellen uns vor, der Herr Jesus kommt in den Himmel, da ist ein schöner Thron, da sitzt Gott der Vater drauf und jetzt sitzt der Jesus neben dem Thron hin. Ja, wenn aber Gott Geist ist, wie soll das denn gehen? Jetzt kommt der Aussage, die hat mich frühere Schleuder gebracht. Heute ist mir vollkommen logisch von der Offenbarung her. 2. Korinther 3,17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn erblicken, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, der Herr ist der Geist. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die Darstellungen der Offenbarung teilweise bildhaft. Und der Jesus sitzt jetzt wirklich zur Rechte des Thrones Gottes, aber nicht auf dem Stuhl, sondern er ist wie der Geist, wie er ursprünglich war, wie er aus dem Vater geboren wurde. Und jetzt begreifst du auch, warum er dann den siebenfachen Gottesgeist wirken lässt. Darum heißt es auch, wenn der Vater und der Sohn Wohnung machen, dann geschieht es im Heiligen Geist. Johannes 14,30. Das heißt, wir müssen das verstehen. In dieser Welt handelt Gott immer durch den Geist. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel nennt es den siebenfachen Gottesgeist, die Gegenwart Gottes des Vaters und des Sohnes. In Jesaja 11, Vers 2 ist der siebenfache Gottesgeist genannt. Wisst ihr, das hat eine Konsequenz. Parallel dazu sagt, bevor wir das angucken, sagt der 2. Korintherbrief, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Das heißt, wenn der Herr Jesus heute in einer Vision, im Gesicht oder in irgendetwas erscheint und er hat lange Haare, eine Donnerkrone und blutet, dann ist nicht mehr der Christus der Bibel, dann ist der Christus der Mystiker. Der Christus der Bibel sitzt zur Rechte des Vaters, ist Geist und offenbart sich nochmals in Gestaltsform in der Offenbarung. Das ist noch, so Gott will, das nächste Mal, was man studiert. Und das ist so brutal und so gewaltig, dass der Mann, der an seiner Brust lag, zusammenbricht. Wir kennen ihn nicht mehr noch am Fleisch. Das ist was passiert.
Er ist auferstanden, er lebt. Wisst ihr, wir müssen die kindliche Vorstellung aus unseren Köpfen rauskriegen. Da ist was Gewaltiges passiert. Gott ist Geist. Und jetzt wirkt er durch den Heiligen Geist, durch seinen siebenfachen Gottesgeist, wirkt jetzt Vater und Sohn in diese Welt hinein. Das ist von letzter Bedeutung. Das ist auch der Grund, egal wo ein Gläubiger ist, ob er im Gefängnis ist, ob er daheim ist, ob es ihm gut geht, ob es ihm schlecht geht, egal wo er ist, ob er allein ist, ob er einsam ist, ob er in Gemeinschaft ist, ob Trubel um ihn herum ist. Der Vater und der Sohn sind durch den Heiligen Geist immer gegenwärtig. Und zwar, das ist das Entscheidende. Er ist allgegenwärtig. Durch diesen siebenfachen Gottesgeist ist er da. Das heißt, ein Gläubiger ist nie allein. Er ist immer Gegenwart. Der ewig Sehende. Der Sohn ist auch Geist, sagt die Bibel. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wenn der Jesus mein Herz beherrscht durch den Heiligen Geist, dann bin ich frei. Das heißt, da ist alles da, was man sich vorstellen kann. Aber jetzt zu Jesaja 11. Da redet er vom Spross, vom Schoss. Da steht, wenn ich es richtig weiß, einmal Netzer, da kommt der Nazarener her. Und dann heißt es, auf demselben, das heißt auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist der siebenfache Gottesgeist, hier ist er ganz genau genannt. Das ist ja, was der siebenfache Gottesgeist tut. Wenn man jetzt da reingeht, dann sehen wir in Offenbarung 4, Vers 5, wie dieses ganze Buch der Offenbarung geprägt ist, einmal vom Lamm Gottes, Jesus Christus, und von diesem siebenfachen Gottesgeist. Offenbarung 4, Vers 5. Und von dem Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennend vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Das heißt, vom Thron Gottes, vom Vater, ist dieser siebenfache Gottesgeist dauernd da. Jetzt kommt es interessant, ich habe mir schon das Hirn zermattet, das dürfte man glauben. Wie wohl die Beziehung vom Vater ist, der im Geist, der Geist ist, zum Sohn, der jetzt auch Geist, also auch Geist ist und neben ihm sitzt, und vom siebenfache Gottesgeist. Die Bibel lehrt es nicht, und da müssen wir die Finger davon laufen. Das ist ein Geheimnis. Ich kann es nicht erklären. Ich kann bloß sagen, Gott ist Geist. Und die einzige Offenbarung Gottes des Vaters ist sein Sohn, der auferständig, körperlich, leiblich auferständig aus den Toten, der Einzige, der Erstgeborene aus den Toten, der wirklich in den Himmel zurückgefahren ist und sich dann neben Gott gesetzt hat. Aber es ist ein Ort, wo Gott im Lichte wohnt, im unzugänglichen Licht, und Gott Geist ist. Dann setzt sich der Sohn daneben und plötzlich sagt die Bibel, der Sohn ist auch Geist. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Und jetzt sehen wir plötzlich in der Offenbarung, und vom Thron Gottes ist dieser siebenfache Gottesgeist. Die perfekte Offenbarung. Und von diesem Geist ist etwas in unserem Herz. Und darum ist Gott gegenwärtig. Ist ein großes Geheimnis. Kann ich nicht erklären. Die Theologen haben es probiert. Sie sind aus meiner Sicht jämmerlich gescheitert. Sie haben größten Unsinn teilweise geschrieben. Wenn du Kirchengeschichte über den christologischen Streit liest, dann wirst du verwirrt, das kannst du gar nicht lesen. Zwei Seiten und du dir langt und du machst zu. So geht es mir wenigstens. Sondern die Bibel ist ganz perfekt. Und wir müssen jetzt nur stehen lassen, in kindlichem Glauben. Offenbarung 5, Vers 6. Ihr werdet ja, so Gott will, das alles studieren. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones, unter vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, stand ein Lamm. Er Mitte des Thrones des Vaters ist das Lamm, der Herr Jesus. Die einzige Offenbarung Gottes des Vaters. Wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind. Das heißt, der siebenfache Gottesgeist ist auf Jesus und von ihm geht er aus. Drum sagt Petrus, wie der Geist Gottes in den Propheten war. Dort war der Geist Jesu Christi, war bereits in den Propheten. Das ist das Zeichen, dass er präexistent war, beim Vater. In der Gestalt Gottes. Ja, was hat er denn für eine Gestalt? Er war im Geist. Er war genauso Geist wie der Vater. Das war seine Gestalt. Und in dem Moment, wie er die Gestalt niedergelegt hat, hat er praktisch einen Menschenkörper angezogen. Da war er nicht mit Geist, sondern Mensch. Das ist das Geheimnis. Und so sieht man die ganze fortschreitende Offenbarung Gottes hier rein in der Offenbarung. Und dann Zacharia 3, Vers 9 und 4, Vers 10. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel. Die kleine Offenbarung ist der Zacharia. Es kommt fast wörtlich, was in Offenbarung 11 ist, wieder in Zacharia 4. Das heißt, Zacharia spielt eine ganz große Rolle in der Offenbarung. Ich lese 9, davor kommt Kapitel, Vers 8, der Zehmach. Das bedeutet der spottische Titel Jesu. Denn siehe, der Stein, welchen ich vor Josua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Sünde des Landes an einem Tage entfernen, an einem einzigen Tage. Das heißt, der siebenfache Gottesgeist war schon im Alten Testament auf den Stein, auf den Fels, auf Jesus Christus, auf die Vergebung der Sünde gerichtet. Hier hast du wieder der siebenfache Gottesgeist. Dann 4, Vers 10. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet, da doch mit Freuden das Zinkblatt zu sehen ist in der Hand Zerubabels, jene sieben, die Augen des Herrn, welche die ganze Erde durchstreifen. Da steht Yahweh, die Augen Yahwehs. Das heißt, durch das sieht auch Gott der Vater und der Sohn alles. Gott der Vater sieht alles und sein Sohn, die sehen alles durch den Heiligen Geist, durch den siebenfachen Gottesgeist. Er ist ausgegossen wie eine Lufthülle. Versteht ihr jetzt, nachdem der Heilige Geist nicht ausgegossen war, warum Gott herunterfahren musste, um zu sehen, ob Sodom so schlimm ist? Da war der Geist nicht ausgegossen. Aber dann, nachdem er ausgegossen war, ist das alles gar kein Problem mehr. Also ich denke, man versteht dann manche Aussage der Bibel etwas besser. Denn Titus 3, Vers 5 sagt ganz einfach, der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen durch Jesus Christus. Also nochmals, er zeigt uns hier, Gott ist gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollen keine Angst zu haben, der Heilige Geist ist in unserem Herzen. Das heißt, bei uns ist hier was passiert, was die anderen nicht haben. Wir haben Friede, die Gottlose keinen. Die Welt ist furchtbar, aber in unserem Herzen ist genau das Gegenteil. Das heißt, es wird zur Spannung kommen zwischen draußen und drinnen. Zwischen das, was sich im Herzen abspielt und das, was sich draußen abspielt. Dann, jetzt haben wir den siebenfachen Gottesgeist gesehen. Dann, wie es in der ganzen biblischen Offenbarung ist, so Johannes 16, Vers 7 und folgende. Der Vater offenbart durch den Geist immer den Sohn. Und dann steht hier vor uns Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Und jetzt heißt es hier zuerst schon mal der treue Zeuge. Das Wort Zeuge ist das Grundwort, das für Märtyrer steht. Ich habe es auf Fußnote drin, das ist das Wort für Märtyrer. Man könnte genauso gut übersetzen, der treue Märtyrer. Können wir genauso übersetzen. Das heißt, er ist der, der für uns starb. Der ist seiner Treue für uns gestorben ist. Man sieht also wieder, wo legt Gott den Wert drauf, was wir begreifen in der Endzeit. Vergebung der Sünde, Reinigung durch Jesu Blut ist das entscheidende Gut, das uns durch diese Endzeit trägt. Der Teufel kann uns nur packen, wenn er uns an der Sünde erwischt. Solange wir gereinigt durch Jesu Blut sind, kriegt er uns nicht, auch nicht in der Endzeit. Das ist der entscheidende Punkt. Und er sagt hier, dem Erstgeborenen aus den Toten. Ich denke, wenn man das nochmal anguckt, dem treuen Zeuge, ich möchte ein paar Stellen daraus lesen, Hebräer 3, Vers 2. Welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Das heißt, die Grundaussage über den Herr Jesus, und das ist auch wichtig für uns, wenn wir sein Wort glauben, wenn wir letztendlich durch ihn unserem Vater im Himmel nähern, ist, dass er absolut zuverlässig und treu ist. Das heißt ja im 2. Timotheus 2, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Das heißt, die Treue ist ein absoluter Charakterzug Jesu. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt ganz klar, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu, dass er uns die Sünde vergibt. Das heißt, die Treue Gottes äußert sich im Sohn und die äußert sich auch darin, dass Gott alle Zeit bereit ist, wenn wir kommen. Verstehen? Der ein Mensch war. Jesus war ja wirklich ein Mensch. Er war im Körper noch, der Seele noch ein Mensch. Er war nur im Geist noch Gott. Aber im Körper noch war ein Mensch. Und er ist der einzige Mensch, der getötet wurde und wirklich aus dem Totenreich wieder auferstanden ist. Er ist der einzige, der aus dem Totenreich wieder rauskam.
Und zwar richtig rausgegangen. Ich meine nicht die Erscheinung vom Samuel, die Erscheinung, sondern der wirklich wieder lebendig wurde. Der wirklich tot war und wirklich wieder lebendig geworden ist. Das ist der Erstgeborene aus den Toten. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Das heißt, in dem Moment, wie er verstanden war, war der Tod ein für alle Mal erledigt. Und alle, die in Christus sind, für die gilt das Gleiche. In dem Moment, wenn die auferstehen nach der Entrückung, ist der Tod vorbei für alle Ewigkeit. Und darum betont der Herr Jesus hier, wenn jetzt selbst jemand in den Endzeitwirre sterben müsste, dann ist es ganz klar, dass wir, weil wir in Christus sind, auferstehen werden und dann ist der Tod für uns kein Thema mehr. Das heißt, wir werden nur einmal sterben. Der zweite Tod, die Hölle, ist für uns kein Thema. Und damit will Gott zeigen, dass wir da durchgehen müssen, egal koste es, was es wolle, weil der Tod kein Thema ist. Also er betont es hier. Drum sagt er, nicht nur der treue Zeuge, der bereit war, Märtyrer für uns zu werden, sein Blut zu vergießen, sondern auch der, der der Erstgeborene ist aus den Toten. Ich habe noch mal ein paar Parallelstellen, dass wir es in Ruhe studieren können. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, das ist nochmal der Aspekt, was wird aus dieser Welt? Es gab mal ein berühmtes Buch, was wird aus dieser Welt? Eigentlich ist klar, nicht viel. Dem Erstgeborenen aus dem Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Das heißt, er zeigt hier, das sieht man ganz klar im Psalm 2, dass er die Heide mit eisernem Stabe weide wird. Das heißt, ich sage es jetzt einmal hart, der Busch ist irgendwann weg. In Russland die ganze Herrscher, egal ob das ein Gorbatschow war, ob es ein Putin ist, die sind weg und werden wegkommen. Es werden alle Herrscher, auch Saddam Hussein, die werden alle weg sein. Aber irgendwann, mit spätestens mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi, wird der Herr Jesus die Herrschaft auf dieser Erde antreten, und zwar radikal. Und dann gilt letztendlich das Gesetz Gottes auf dieser Erde. Und dann bricht die größte Friedensperiode, die Erde jemals hatte, an. Das heißt, er zeigt uns hier, könnt ihr im Psalm 2 nachlesen, dass Gott es so im Griff hat und dass durch der Herr Jesus letztendlich in dieser Erde alles kontrolliert wird. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen sich auch keine Sorgen machen, was passieren wird. Gott hat die Erde im Griff, die wird auch nicht untergehen wegen Umweltverschmutzung, wo wir auch keine Angst haben. Die wird doch nicht durch einen Atomkrieg untergehen. Da kann auch ein Komet kommen, vor 30 Jahren war es mal Kohutek, weil ich verrückt war, denkt er, da trifft die Erde. Es wird kein Komet die Erde treffen. Es kommen auch keine Außerirdischen. Ich möchte ganz klar betonen, wenn sich Außerirdische offenbaren, sind es Dämonen. Das heißt, die Bibel redet nichts von Außerirdischen, sondern bloß von Dämonen, von Kosmokratoren. Es werden keine Außerirdischen kommen. Wenn heute UFO landet, sind es Dämonen. Müsst ihr euch merken. Laut Bibel gibt es keine Außerirdischen, es kommen keine Außerirdischen. Sondern es kommen höchstens Dämonen, Finsternismächte. Das kann sein, die materialisieren sich und blöffen hier die Menschheit. Aber es gibt keine Außerirdischen, laut Bibel. Ich habe keine Angst vor Außerirdischen, das gibt es nicht, sondern es sind Dämonen. Und da müssen wir uns wehren mit dem Mittel Jesu Christi. Waffenrüstung des Gläubigen, Epheser 6. Das heißt, wir sollen sie nicht herausfordern, aber wir sollen wissen, um was es geht in dieser Welt. Wir müssen wohl da gar keine Angst zu haben. Dann wird Jesus alles übernehmen. Jetzt erklärt die Bibel nochmals, das ist praktisch wie eine Ration. Ja, was müssen wir denn tun, bis es soweit ist, was haben wir denn? Und jetzt kommt Vers 6. Ihm, der uns geliebt hat. Da gibt es eine Lesart, die sagt, ihm, der uns liebt. Und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Und jetzt kommt eben das Herrliche, Epheser 5, Vers 2, diese absolute Herrlichkeit. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Schlachtopfer. Wörtlich heißt es Darbringung und Schlachtopfer für Gott, seinem lieblichen Geruch. Kolosser sagt dann, der Sohn seiner Liebe. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt. Der Herr Jesus liebt die Gläubiger und die Menschen von ganzem Herzen. Und er hat ihnen etwas Gutes gegeben. Das Beste, was Gott einem Mensch gegeben hat, er hat sie gewaschen von ihren Sünden. Die Gläubiger. Und er will die Ungläubiger waschen von ihren Sünden. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Garant, bis er wiederkommt. haben wir einen Triumph, wo wir durchkommen. Das ist die dauernde Reinigung durch Jesu Blut, das Waschen von der Sünde. Das ist der entscheidende Punkt. Und durch das Waschen von der Sünde hat er uns zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt, wir werden Herrscher. Über wen werden wir Herrscher? Nicht über den Kollegen, nicht über den Ehemann oder die Frau, nicht über die Verwandtschaft. Wir werden Herrscher über Sünde. Sieg über Sünde, das ist letztendlich das, was Gott sagt. Wir werden laut 1. Petrus 2, Vers 4 Könige und Priester sein. Wir werden priesterlich dienen durchs Evangelium. Das heißt, wir werden priesterlich das vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, das Blut, letztendlich die Menschen weitertragen. Und man sieht hier, er zeigt uns hier, durchs Blut, letztendlich, weil dich Gott geliebt hat und es ihm Sohn zur vollen Fülle gebracht hat, können wir überleben und gleichzeitig sind wir Könige und Priester. Das heißt, was wir den Menschen zu bringen haben, ist genau das Gleiche. Das Blut Jesu. Wir haben keine andere Botschaft. Heute versuchen wir das Evangelium attraktiv zu machen. Brauchen wir nicht. Die brauchen doch nichts daraus, oder? Außer Vergebung der Sünde. Die brauchen nichts. Glaubt mir, sie brauchen wirklich nichts. Sie brauchen keine Selbstverwirklichung, sie brauchen keine seelische Heilung und das ist alles Theater. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen sein Blut, sie brauchen die Reinigung von Sünde, sie brauchen Friede mit Gott und dann kommt der Rest in Ordnung. Ich rede jetzt nicht, wenn jemand eine Stoffwechselkrankheit hat und Medikamente braucht, wir sind keine Schwärmer, das verstehen wir richtig. Ich rede jetzt vom gesunden, normalen Menschen. Der Kranke braucht Medikamente, aber der Gesunde, oder der Kranke braucht Jesus genauso. Aber mir ist ganz wichtig, der Gesunde braucht letztendlich, um normal zu werden, nichts wie das Blut Jesu. Erinnert euch an den besessenen Gadarener. Der hat sich die Kleider vom Leib gerissen, der war nackt, der hat sich zerschlagen, hat die Kette zerrieben, der war außer Rand und Band, hat in Gräbern gehaust, das kommt uns bekannt vor, gibt's ja auch. Was ist passiert in dem Moment, wie der Herr Jesus gefunden hat? Er sitzt bekleidet und vernünftig zu seinen Füßen. Und da hast du ganz genau, was Gott tut. Sobald die Liebe Gottes uns findet, sobald der Herr Jesus uns wäscht sein Blut, werden wir Könige und Priester, wir herrschen über die Sünde, wir haben plötzlich Sieg, wir können priesterlich dienen, wir werden normal. Was macht dann der Gadarener? Er handelt sofort priesterlich, er geht hin und verkündigt. Haben wir mal fasziniert, geh hin und sag es letztendlich in deiner Stadt oder in deinem Umfeld. Wo hat er es dann gesagt? In der ganzen Dekapolis. Wisst, das Herz voll ist, geht der Mund über. Er konnte das nicht zurückhalten. Erst in seinem ganzen Umfeld ist er gegangen und hat Jesus verkündigt. Und das sieht man. Gott gibt uns, bis der Herr Jesus wiederkommt, gibt uns praktisch dieses vollkommene Opfer. Und durch dieses vollkommene Opfer haben wir völlige Ruhe, völliger Friede, können völlig überwinden. Jetzt heißt, ihm sei Herrlichkeit und Macht. Offenbarung 21, 23. Nochmals ein Blick zum Schluss. Von der Offenbarung. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, Neu-Jerusalem, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und jetzt sieht man, was ist die Herrlichkeit Gottes auf diesem Erdboden, das Angesicht Gottes des Vaters, sein Sohn Jesus Christus. Im Herr Jesus siehst du die Herrlichkeit. Und das ist das Ungeheure. Der sagt hier, ihm sei die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist der Herr Jesus selber. Wenn er die Parallelstelle lest, dann seht ihr, es geht immer aufs Gleiche. Auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Vor allem die 2. Korintherstelle. Das heißt, der Gläubige hat draußen die Erfechtung des Elend, der Kampf des Furchtbaren, hat aber innerlich im Herzen die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Normalzustand. Und je mehr er die Herrlichkeit Gottes kennt, je mehr, Entschuldigung, wie soll man so deutlich sagen, eckelt ihn das, was draußen ist, an. Je mehr wird er innerlich zur Ruhe kommen, je mehr wird er dem Lamme folgen, je mehr wird er Sehnsucht haben, bis das der Normalzustand ist. Und darum schreit auch der Johannes, Herr Jesus, komme bald. Darum schreit der Paulus, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ich habe Lust abzuscheiden. Der Paulus, genau das Gleiche, Paulus, Johannes, weil sie das wissen, innerlich, ist die Herrlichkeit und draußen ist der Dreck, kriegt man langsam Sehnsucht. Es steigert sich, es ist ein Normalzustand, es steigert sich nach der Herrlichkeit, dass das der Dauerzustand wird. Und das ist das, was der Herr uns beibringen will. Drum dieser doppelte Prolog, diese zweifache Einleitung, dass uns sehr klar ist, um was es in der Endzeit geht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt 7, wo er dann sagt, siehe, er kommt mit den Wolken, Vers 7, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, Es werden sich seinen Wegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Das kann man anders übersetzen. Alle Stämme des Landes geht genauso. Schätzt die Frage. Also ich glaube, dass Stimme des Landes richtig ist, und zwar insofern, er wird in Israel auf den Ölberg wiederkommen und alle werden ihn sehen. Ich weiß nicht, ob die Wiederkunft transzendent sichtbar auf der ganzen Erde ist, weiß ich nicht. Könnte auch sein, wäre auch Möglichkeit. Aber es ist Spekulation, lassen wir einfach weg. Auf jeden Fall, er sagt hier, es wird der entscheidende Punkt passieren, wo der Herr Jesus sichtbar wiederkommt. Für uns Gläubige kommt er zur Entrückung, das ist keine Frage vorher. Aber auch für diese Welt wird er sichtbar wiederkommen. Apostelgeschichte 1,11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Nicht nur in derselben Weise, sogar an der gleichen Stelle kommt er wieder. Das ist nämlich das Brutale. Diese Bibelstelle ist eine der größten Prophetien der gesamten Bibel. Sacharja 14, 1 bis 5. Siehe, es kommt ein Tag des Herrn, da man deine Beute in deiner Mitte verteilen wird. Da werde ich alle Nationen bei Jerusalem zum Kriege versammeln. Das ist Armageddon. Und die Stadt wird erobert und die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden. Die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft wandern, der Rest aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder jene Nationen, wie dereinst am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Das heißt, das ist dieser ganze Krieg. Und jetzt kommt der letzte Tag dieses Krieges. Das heißt, der kriegt Jerusalem zuerst einmal eine Niederlage. Steht da ganz klar. Also in dem Krieg kriegt Jerusalem zuerst einmal eine Niederlage. Das muss klar sein. Und dann auf dem Höhepunkt, wo man wahrscheinlich denkt, jetzt wird Israel untergehen, ist immer das auserwählte Volk, dann passiert was. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, wie es in Kapitel 1,11 geschrieben steht, der von Jerusalem gegen Morgen liegt, da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es vom Sonnenaufgang nach dem Meer hin ein großes Tal geben wird. Dann fünf Ende, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Dann kommt der Herr Jesus wieder als die Offenbarung des lebendigen Gottes mit den Heiligen. Und das sagt er hier, er sagt, es wird eine Wiederkunft geben. Und dann wird das Elend, was in der Offenbarung beschrieben wird, diese Weltgeschichte beendet, das ist der Schlusspunkt. Warum steht hier nicht Entrückung? Weil die Offenbarung die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Heilsplan meint. Und der Schlusspunkt des Heilsplans ist nicht Entrückung, sondern die sichtbare Wiederkunft. Warum zeigt er hier die sichtbare? Und ihr könnt es nachlesen, Daniel 7, dort ist wieder beschrieben, wie der Menschensohn kommt. Dann Offenbarung 19, Vers 11, die direkte Wiederkunft ganz genau beschrieben. Matthäus 24, Vers 30. Und Sacharja 12,10, das ist eine doppelte Prophetie. 12,10 ab 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden auf mich sehen, den sie zerstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden bitterlich über ihn weinen. Und aufgrund von der Bibelstelle glaube ich auch, dass er Offenbarung heißer Wüste, Stimme des Landes. Das heißt, ihr ganz klar, Israel wird das sehen. Sie ist wahrscheinlich pauschal für Israel gemeint, denke ich. Sie haben ihn zerstochen. Sie haben letztendlich das zugelassen, dass die Römer ihn gekreuzigt haben. Und dann wird sich vermutlich das ereignen, was in Römer 11, Vers 25 und 26 steht. Dann wird nämlich Folgendes passieren. Dann wird praktisch ganz Israel in einer Sekunde gerettet werden. Das ist auch wichtig, die für Israel betet, die sich um Israel sorgt. Wir wollen um Israel keine Sorge haben. Es wird für Israel, werden zwei Drittel in den Endzeitwirren als Strafe sterben. Aber das Drittel, das übrig bleibt, wird sich an einem einzigen Tag bekehren. Römer 11, 25, 26, wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden sich alle bekehren. Und dann ist das erwählte Volk wiedergebracht bei seinem Herrn, und zwar der Überrest. Wir müssen mal gucken, der Anbruch und der Überrest, zwei stehende Begriffe auch in Römer 9 bis 11. Und durch die ganze Prophetie, ich lese gerade Jeremia, bin wieder erschüttert, wie oft das Wort der Überrest letztendlich dargestellt wird. Das heißt, er zeigt hier, so wird es ausgehen, genau so wie er hier beschrieben hat. Und jetzt kommt eigentlich was, das ist erstaunlich. Jetzt würden wir sagen, Amen, so und jetzt wollen wir den Zeit sehen. So wäre der Mensch.
was macht jetzt Gott?
Jetzt setzt er Vers 8. Jetzt geht er wieder hin und sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Und zwar, ist euch was aufgefallen? Jetzt ist noch was dazugesetzt, nämlich der Allmächtige. Jetzt betont er nochmals. Und da steht die gleiche Konstruktion. Alpha und Omega. Anfang, Ende. Der Herr, der ist, da steht wieder der Seiende. Der war, wieder das Statische. Und der Kommende. Der Allmächtige. Das heißt, Gott zeigt uns ganz klar. Der Vater zeigt uns hier, er hat alles im Griff. Er hat alles im Griff. Uns gegenüber hat er sich als Alpha und Omega im Sohn geoffenbart. Das heißt, für uns ist der Fixstern, darf ich mal so ein bisschen provozierend sagen, das heißt der Schnittpunkt, wo wir uns hinrichten sollen, dort wo alles für uns letztendlich sich abspielt, ist letztendlich der Sohn, der das A und das O ist, nämlich das Wort Gottes. Das ist Gottes letztes Wort. Vom A und O. Der Jesus ist A und O. Gottes letztes Wort an uns. Das heißt, der Vater gibt uns sein letztes Wort, seine letzte Rettungsarche, seine letzte Hilfe in dem Bewusstsein, dass wir uns bewusst sind, dass ein allmächtiger Gott, der alles im Griff hat, hier ist, der vollständig allmächtig ist. Wenn man das glaubt, wenn man das im Herzen hat, und ihr könnt es nachlesen, in 1,11 kommt es wieder und Offenbarung 21,6 kommt es auch wieder. Das ist ein mehr wie dreifaches Zeugnis, wo Gott ganz klar nochmals den Gläubigen beibringt. Zu Deutsch, ihr braucht keine Angst zu haben. Es wird genauso gehen. Doppelter Prolog, doppelte Einleitung. Zuerst das Allgemeine, es geht um den Jesus. Diese drei Dinge, die geschehen. Und dann massiv, es geht um unsere Herzen. Und Gott hat alles im Griff als Allmächtiger. Und dazwischen wirkt er in unser Herz durch den siebenfachen Gottesgeist. Im Zentrum der Offenbarung Gottes und wo wir uns drum drehen sollen, ist der Jesus. Er ist die absolute Offenbarung Gottes. Und dann letztendlich werden wir diese Endzeit überleben und am Schluss wird er wiederkommen, wir mit ihm nach Jerusalem. Und dass wir es ja nicht vergessen, Alpha und Omega, Gottes letztes Wort, der Jesus ist da. Es ist letztendlich so, dass Anfang und Ende kontrolliert ist. Es ist ein Gott da, der dauernd Seiende, der dauernd kommend ist und der trotzdem war, der trotzdem statisch ist. Das ist alles im Griff. Egal was passiert. Und der Gläubige kann dann ruhig sich Vers 9 zuwenden. Und dann siehst du was ganz Tolles. Dann siehst du die Einzelbeziehung, das war jetzt allgemein, die Gläubige allgemein. Und dann siehst du die Einzelbeziehung des Gläubigen zum Herr Jesus. Gott sagt ja, hier, mein Sohn, das ist die einzige Schnittstelle, das heißt, der einzige Punkt, wo ich mich mit euch treffe, wo ich mich offenbare, wo ihr Gott begegnen könnt, im Sohn, sonst nirgends. Und jetzt sieht man, wie das Verhältnis vom Normalgläubigen zu seinem Erlöser, zum Jesus ist. Die Offenbarung Gottes im Fleisch, der Jesus, der hier jetzt vor uns steht. Und dann sieht man ganz genau, wie dann die Botschaft kommt. Und dann, wenn er der einzelne Gläubige letztendlich, ich sag's einmal, geistlich zurechtgebracht hat, dann geht er an die Gemeinde. Dann zeigt er uns, wie wir als Zurechtgebrachte in diesen Epochen der Endzeit kämpfen müssen. Und zeigt uns auch die Schäden der Gemeinde, wo wir aufpassen müssen. Wenn wir das alles wissen, dann zeigt er uns, wie man Gott anbeten muss. Kapitel 4 und 5. Und dann kommt erst der Retter. Also so lange müssen wir uns nur gedulden. Bis wir dann Näheres erfahren, was sich genau abspielt. Aber ich denke, es ist wichtiger, dass wir wissen, was mit uns passiert, was sich in unserem Herzen abspielt. Also besser abspielen soll, so muss man sagen. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, danke dir, dass du uns in deiner Gnade eine perfekte Offenbarung in deinem Sohn gegeben hast. Und Herr Jesus, der du im Vater sogar in Gestalt gleich warst, dass du bereit warst, die Himmel zu verlassen, der Gestalt niederzulegen, Mensch zu werden, wie wir, um uns zu erlösen. Und dass du auch jetzt durch das siebenfache Gottesgeist alles kontrollierst, dass du Wohnung gemacht hast in unsere Herzen und dass wir dir, dem Lamm, auch folgen dürfen in dieser schrecklichen Endzeit, dass du letztendlich im Auftrag des Vaters alles kontrollierst und dass alles letztendlich durch deine Hände geht. dass nichts zugelassen werden wird, was über unser Vermögen geht, dass wir so auch diese schreckliche Zeit überstehen werden, bis du uns holst zur Entrückung und bis du siegreich mit uns wiederkommst auf der Ölberg, um dann letztendlich das tausendjährige Reich aufzurichten. Hilf uns, unsere Häupter zu erheben, nicht auf der Flucht zu sehen, nicht auf die Sünde, nicht auf den Boden, sondern aufzublicken zu dir, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Dass du uns bereit machst, dieser Reinigung durch dein Blut, wahre Priester zu sein in dieser Welt und so durchzukommen. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen.